Es war eine komfortable 3:0-Führung. Doch kurz vor Schluss ist der Gegner dem Ausgleich nahe. So könnte man die Wahl in Baden-Württemberg beschreiben, wäre sie ein Fußballspiel. Am Sonntag wird im Südwesten ein neuer Landtag gewählt. Der amtierende Ministerpräsident Winfried Kretschmann tritt nicht mehr an. CDU-Kandidat Manuel Hagel liegt in aktuellen Umfragen zwar immer noch vor Cem Özdemir von den Grünen, seinen deutlichen Vorsprung von zwischenzeitlich 14 Prozentpunkten hat er aber verspielt. Und dann ist da ja auch noch die AfD, die stabil bei 19-20% liegt. Gleichzeitig ist die Wahl der Auftakt in das Superwahljahr 2026 mit gleich 5 Landtagswahlen. Über all das möchte ich sprechen mit Christoph Schwennicke, dem Politikchef von T-Online. Christoph, schön, dass du da bist.
Hallo und grüß Gottle.
Und Florian Schmidt, dem Leiter unseres Berliner Hauptstadtbüros. Hallo Florian.
Hallo Christine und ohne Grüß Gott von mir.
Ja, ich bin Christine Brauer und führe Sie durch diesen Podcast. Christoph, um mal in der Fußballmetapher zu bleiben, schafft es Manuel Hagel, den Sieg über die 90 Minuten zu bringen?
Ich lege mich fest mit Hängen und Würgen. Der Abstand ist tatsächlich sehr knapp geworden, du hast darauf verwiesen. Jetzt hat sich wieder ein bisschen, ein Prozentpünktchen bei ihm dazugesellt. Also es liegt ja irgendwie 3-4 Prozentpunkte vor Cem Özdemir. Man muss Cem Özdemir zubilligen, er hat einen wirklich sehr, sehr starken Wahlkampf gemacht. Er hatte keine Chance und nutzt sie vielleicht doch. Aber ich glaube am Ende, es ist ein strukturkonservatives Land, Baden-Württemberg. Winfried Kretschmann war eine Ausnahmefigur. Deswegen glaube ich, wird die CDU am Ende knapp vorne liegen und wir werden es dann mit einer schwarz-grünen Regierung zu tun haben und nicht mehr einer grün-schwarzen.
Florian, gehst du da mit?
Ich gehe da nicht mit. Ich würde dagegen halten und nehme auch gerne eine Wette dazu an. Ich würde sagen, Cem Özdemir macht es am Ende. Cem Özdemir gewinnt und wird diesen kleinen Vorsprung, den Manuel Hagel jetzt noch hat, dann auch noch einmal aufholen bis zum Sonntag und beim Wahltag dann auch als Sieger über die Linie gehen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, die Beliebtheits- und vor allem die Bekanntheitswerte der beiden sprechen für sich. Man hätte denken können, dass jetzt im Wahlkampf die Plakate hängen, Manuel Hagel auch an dieser Stelle nochmal aufholt, dass er da hinzugewinnt und dann eben den übergroßen, sehr bekannten Ex-Minister aus der Bundesebene quasi da nochmal Boden gut macht. Das hatte aber eben nicht, sondern die Beliebtheit und Bekanntheitswerte der beiden sind quasi parallel zueinander gestiegen und der Abstand ist weiterhin 20 Punkte Unterschied und am Ende bleibt es halt eine Personenwahl bei einem Cem Özdemir, der in dem Fall auch gar nicht mit den Grünen auf dem Plakat dann wirbt. Also insofern kann ich mir gut vorstellen, die Menschen dort vor Ort werden dann doch eben dann für den bekannteren Özdemir dann eben stimmen. Und der andere Punkt ist, dass eben am unteren Rand der Umfragen sich jetzt abzeichnet, dass die FDP durchaus in den Landtag kommen kann. Sind jetzt stabil überall bei 6%. Und das sind eben Wähler, die sonst auch Manuel Hagel noch zusätzlich hätte abgreifen können. Wirtschaftsliberale, Unternehmer, die sagen, okay, ich möchte meine Stimme nicht verschenken, also gehe ich damit dann zur CDU. Wenn die jetzt aber das Gefühl bekommen, es könnte klappen mit der FDP, dann werden die nicht zur CDU gehen. Und das sind dann genau die Punkte, die dann auch Manuel Hagel und der CDU am Ende fehlen dürften.
Ja, starker Punkt, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich sage trotzdem top, die Wette gilt und wir gehen gemeinsam in ein Berliner Restaurant, die Maultasche. Sehr schön da, kann man die Maultasche auch gut essen und wer verloren hat, nimmt die Rechnung.
Sehr gut, ich nehme mich an, die Wette und das machen wir.
Wir freuen uns auf den Fotobeweis. Kurz vor der Wahl tauchte ein altes Video von Manuel Hagel auf. Der damals 29-jährige Landtagsabgeordnete schwärmte von einem Schulbesuch und den rehbraunen Augen einer Schülerin. Wie sehr hat ihm dieses Video geschadet?
Ich würde sagen, dieses Video hat ihm nur in Teilen geschadet und wahrscheinlich nehmen wir das hier in Berlin auch etwas größer wahr, als es dort dann vor Ort sein mag. Natürlich ist das in dem Sinne keine Jugendsünde mehr. Wir reden hier nicht von einem 18, 19, 20-Jährigen, der in der Jungen Union mal einen flotten Spruch gemacht hat, sondern mit 29 ist er natürlich schon im Profi-Alter des Politbetriebs. Insofern ist diese Kritik da schon auch verständlich. Und gleichzeitig würde ich sagen, sollte man das auch nicht zu sehr überbewerten. Zumal auch in dem Fall Cem Özdemir von den Grünen da sehr stark und schnell seinerseits aufgerufen hat, das jetzt eben auch gar nicht zu hoch zu hängen. Ich würde nicht denken, dass das jetzt einen riesengroßen Ausschlag haben kann. Und trotzdem sind es natürlich dann die harten Bandagen, mit denen da gekämpft wird. In dem Fall seitens der übrigens sehr linken grünen Bundestagsabgeordneten, die eigentlich nicht im Verdacht steht, da Cem Özdemir zu unterstützen, aber die hat das eben dann jetzt aufgepiekt und damit dann auch für Furore gesorgt.
Ich glaube schon, dass es ihm unverhältnismäßig stark geschadet hat. Unverhältnismäßig meine ich angesichts sozusagen des Vorgangs selbst, den ich jetzt, ich traue mich das auch mal öffentlich zu sagen, so furchtbar schlimm auch wieder nicht finden kann, obwohl das alles richtig ist, was du gesagt hast. Der muss auch mit 29 als Politiker schon wissen, was er da sagt. Es kommt aber noch etwas hinzu. Es hat jetzt ein Ulmer Landtagsabgeordneter sein Parteibuch zurückgegeben, ist ausgetreten bei den Grünen, weil er, Zitat, von einer Dreckskampagne gesprochen hat, die er sieht. Seinen Worten nach war das alles inszeniert, und zwar im Wissen und auch im Beisein von Cem Özdemir, weil dieser Landtagsabgeordnete darauf hingewiesen hat, dass sich Özdemir wenige Tage bevor das dann viral ging, und zwar von den Grünen, von einer grünen Abgeordneten viral ging, mit dieser grünen Abgeordneten getroffen hatte. Und da gibt es natürlich keinen Beleg, aber es ist relativ wahrscheinlich und auch nicht unplausibel, dass das dort abgesprochen wurde. Und dann ist es natürlich, wie soll ich sagen, also schon starker Tobak, das Ganze mit zu initiieren und sich hinterher dann als generöser Onkel darzutun oder darzustellen, der sagt, naja, so schlimm war das nicht und das würde der Manuel heute auch so nicht mehr sagen. Also ein Geschmäckle hat das, wenn ich das mal im Schwäbischen so ausdrücken darf.
Ja, das würde ich auch so sehen. Also wenn es tatsächlich sich so herausstellte, und das kann sich jetzt ja auch noch bis zum Wahltag dann so herausstellen, dann hätte wiederum umgekehrt Özdemir ein Problem damit. Ne? Gerade weil er eben kurz danach dann so generös fast schon war und sagte, ja, so schlimm ist das alles nicht. Was man aber auch alle dabei wissen muss, diese beiden werden potenziell, zumindest aber ihre Parteien, nach der Wahl zusammenarbeiten müssen. Es gibt keine absehbar andere Koalitionsoption außer Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz. Und entsprechend wird das sicherlich auch noch Nachhall finden, selbst wenn dann die Wahl vorbei ist und in die eine oder die andere Richtung dann eben ausgegangen ist.
Und vielleicht noch ein letztes Wort, wenn ich darf. Also wir hatten ja mal einen Kanzlerkandidaten der Union, der an der falschen Stelle gelacht hat und dabei gefilmt wurde. Das war aber, das war im Zusammenhang mit der Ahrtal-Katastrophe. Armin Laschet hat das sozusagen in seiner Eigenschaft als Kanzlerkandidat gemacht und dieses Lachen hat ihn am Ende tatsächlich die Kanzlerschaft gekostet. Davon bin ich fest überzeugt. Hier handelt es sich um einen Ausschnitt aus einer, sagen wir mal, lockeren Talkshow. Das war natürlich auch darauf angelegt, irgendwie auf ein Bier mit oder so hieß diese Sendung, so ein bisschen legerer zu sein, so ein bisschen stammtischmäßig zu sein. Nochmal, deswegen muss er trotzdem wissen, was er sagt, aber 8 Jahre alt und aus so einem legeren Format, ich finde, das muss man eben auch in Relation setzen.
Definitiv kein Zufall der Veröffentlichungszeitpunkt.
Auf keinen Fall, natürlich nicht.
Ja. Bleiben wir noch kurz bei der CDU. Wenn man sich die Umfragen anschaut in Baden-Württemberg, dann sind die im Laufe des Jahres kontinuierlich zurückgegangen. Wie viel Einfluss haben bundespolitische Störfeuer auf die Umfrageergebnisse?
Ja, also da kann man tatsächlich eine ganze Reihe von Punkten nennen, die Manuel Hagel da sicherlich nicht geholfen haben. Das sind dann nicht per se immer bundespolitische im Sinne von der Kanzler hat irgendetwas gemacht oder die CDU-Parteizentrale hat irgendwas gemacht, was ihm da reingeritten und geschadet hat. Wohl aber eben Stimmen und Dinge aus dem Umfeld der Partei oder aus einigen Flügeln der Partei. Ich nenne jetzt einmal nur die Debatte um die Lifestyle-Teilzeit. Das war ein Begriff, den hat die Mittelstandsunion um ihre Chefin und parlamentarische Staatssekretärin Gitta Connemann geprägt vor dem CDU-Bundesparteitag. Und die haben vorgeschlagen, dass das Recht auf Teilzeit eingeschränkt wird, um eben jene, die das nur aus, wie sie es dann eben sagten, Lifestyle-Gründen machen, weil sie einfach ein bisschen weniger arbeiten wollen, ohne dass da jetzt Kinder oder Pflege von Angehörigen eine Rolle spielten, einfach zurückfahren, dass das eben nicht mehr möglich sein soll. Das hat Manuel Hagel da, glaube ich, schon sehr den Wahlkampf auch dann schwer gemacht, weil das dann einfach Punkte sind, für die er sich dann auch in der Haustür rechtfertigen muss, am Stand irgendwo in der Fußgängerzone. Der nächste Punkt war dann gar nicht aus der CDU selber, sondern aus dem CDU-Wirtschaftsrat, was eine Vorfeldorganisation ist, der Partei, der vorgeschlagen hat, Zahnarztrechnungen mögen doch bitte privat bezahlt werden, damit man da das System der gesetzlichen Krankenkassen entlasten kann. Auch das hilft nicht. Ne? Das sind dann schon so Sachen, die in einem Wahlkampf dann immer wieder zur Sprache kommen und für die er sich rechtfertigen muss und die dann doch auch mit ihm nach Hause gehen, weil er halt für diese Partei ins Feld zieht. Und insofern, ja, er hatte es da nicht so leicht und das Störfeuer war da auf jeden Fall.
Was ihm den Wahlkampf darüber hinaus, glaube ich, verhagelt hat, wenn dieser relativ billige Wortwitz an der Stelle erlaubt ist, ist, dass die Bundesregierung das auch Friedrich Merz nicht geliefert hat, was Wirtschaftsreform anlangt, was eben gerade im Ländle, denn das ist eines der Bundesländer, in denen die Wirtschaft brummt, dort kritisch gesehen wird. Du hast gerade ein Interview geführt mit dem Arbeitgeberpräsidenten Dulger, der da ja auch richtig Klartext gesprochen hat. Also die Unzufriedenheit ist da sehr, sehr groß Und ich glaube, dass sich das in einem Bundesland wie Baden-Württemberg besonders drastisch niederschlägt.
Bleiben wir mal bei Friedrich Merz. Auch wenn Hagel die Wahl jetzt gewinnen sollte, muss das ein Warnschuss für Friedrich Merz sein?
Es ist auf jeden Fall eine, es wäre dann, wenn er sich so mit Hängen und Würgen da in die Staatskanzlei hangelt, wäre es ein, ja, ein Spiegel des Ist-Zustandes. Also auch die Bundespartei steht ja in den Umfragen jetzt nicht gerade glänzend da. Die Gründe haben wir, glaube ich, beschrieben. Die wirkliche Nagelprobe folgt aber dann, glaube ich, erst in den darauffolgenden Wahlen, auf die wir möglicherweise ja noch zu sprechen kommen. Aber klar, gerade in einem so großen Bundesland, ich glaube, es sind 7 Millionen Wahlberechtigte in Baden-Württemberg, da ist es schon legitim, dann auch zu sagen, das hat auch was mit Berlin zu tun.
Ja, und wenn es tatsächlich so ausgeht, wie ich ja eben wettete, nämlich dass die Grünen am Ende sogar das Rennen machen, dann hat Merz und dann hat die Bundes-CDU wirklich ein Problem. Denn dann wird das Wahljahr für die CDU wirklich, wirklich schwer, wenn man damit schon jetzt reinstartet. Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz in 2 Wochen wird dann umso schwerer sein. Dort ist der Kandidat mit Gordon Schnee dann noch einmal weniger bekannt, noch einmal weniger populär, als es Manuel Hagel in Baden-Württemberg ist. Und wenn dort dann die SPD auch noch die Staatskanzlei dann verteidigt, dann sind eigentlich ja schon jetzt fast alle Landtagswahlen für die CDU verloren, wenn man mal von der Berlin-Wahl hier in der Hauptstadt absieht. Denn mit Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern folgen abermals 2 Landtagswahlen, wo es echt schwer wird wie die CDU. Und damit kann Friedrich Merz und damit kann auch dann die Bundeszentrale hier in Berlin nicht zufrieden sein.
Dann schauen wir mal auf die Grünen. Cem Özdemir, der konnte im Laufe des vergangenen Jahres kontinuierlich zulegen. Anders als Hagel ist Özdemir ein alter Hase im Politikbusiness. Wenige Wochen vor der Wahl hat er öffentlichkeitswirksam seine Hochzeit inszeniert. Weiß der einfach, wie es geht?
Ja, der kann's natürlich. Ja, der ist mit allen Wassern gewaschen. Ich erinnere mich immer noch gut, als ich war junger Reporter der Badischen Zeitung vor über 30 Jahren und bin eben nach Bad Urach gefahren. Da hieß es, da gibt's so einen jungen Grünen, auf den muss man mal gucken, und habe mich mit ihm getroffen, und da kam er mit so einer schlabbrigen Ledertasche angelaufen. Es war sofort klar. Ich war selber noch sehr jung, jetzt nicht so erfahren wie 30 Jahre später, aber es war sofort klar, der hat was Besonderes. Der hat ja eine unheimliche Gabe, Menschen auch für sich einzunehmen. Ist ihm damals bei mir auch gelungen, habe ich die Befürchtung. Das war, glaube ich, auch ein sehr gewogenes Stück, was ich dann über ihn geschrieben habe. Ja, er kann das. Er kann es einfach. Er hatte einmal eine Karriere-Delle, da ging es um Bonusmeilen, die er privat genutzt hat, dann ist er nach Europa ins Abklingbecken und kam wieder. Und jede Aufgabe, die er seither eigentlich gemacht hat, hat er professionell und gut gemacht, sodass da ist keine wirkliche Chancengleichheit in der Hinsicht. Also Manuel Hagel ist einfach nicht da, wo Cem Özdemir mit seinen 60 Jahren und seiner Erfahrung schon ist.
Florian, was war denn seine Taktik im Wahlkampf?
Ja, die Taktik war Cem Özdemir und eben nicht die Grünen. Also wenn man sich die Plakate anschaut, dann erinnert das ein bisschen daran, wie einst mal Klaus Wowereit hier in Berlin plakatiert hatte, wo auch gar nicht mehr SPD-Parteilogo drauf zu sehen war und wo es auch nicht mal mehr den Namen Klaus Wowereit brauchte. So ähnlich ist es jetzt bei Cem Özdemir auch. Da ist zwar ein stilisiertes Emblem der Grünen unten dann in der Ecke zu sehen, aber sonst maximal sein Name, teilweise auch nicht mal das. Und er setzt halt voll auf die Karte Ich. Und diese Karte kann funktionieren. Christoph hat es gerade gesagt, die Erfahrung ist da, damit wirbt er auch, dass er sagt, so, der kann es. Die Erfahrung, das Alter, was er mitbringt, die Bekanntheit, die er hat, darauf setzt er. Und ja, Manuel Hagel, muss man echt sagen, der fällt dagegen dann schon ab. Ne? Also der wirkt nicht nur jünger, der ist auch jünger und der ist weniger erfahren, hat auch im Ländle da, auch wenn er da schon lange Politik macht, einfach dann nicht den Bekanntheitsgrad, den ein Özdemir hat. Und am Ende bleiben halt dann Landtagswahlen häufig genug eben Personenwahlen. Da geht es um Landesväter und Landesmütter. Und insofern kann diese Taktik auch aufgehen. Ja.
Mir wird es immer blümmeranter mit der Wette, aber je länger wir hier reden, umso unwohler wird mir mit dieser Wette.
Ich gewinne die noch, pass auf.
Wir sind gespannt. Ja, Özdemir, er geht auf maximale Distanz zur eigenen Partei. Dabei ist die Grünen-Chefin Brandner doch selbst aus Baden-Württemberg. Sie hat ihren Wahlkreis in Heidelberg. Welche Rolle haben Brandner und die Bundesgrünen im Wahlkampf gespielt?
Das wüssten wir auch ganz gerne, hätte ich jetzt fast gefragt.
Ich hätte sogar eher geantwortet, gar keine. Ne? Und da würden die natürlich entgegnen, nein, natürlich waren wir da auch unterwegs und das mag auch gewesen sein. Aber Özdemir hat eigentlich, wie ich schon gerade eben sagte, auf sich gesetzt und auf vor Ort und wenig auf Unterstützung aus Berlin, die man ja ehrlicherweise auch kaum erwarten kann. Die Partei ist alles andere als im Aufwind. Wenn er das da unten rockt und wirklich da noch die Staatskanzlei dann eben übernimmt von Winfried Kretschmann, dann ist das komplett gegen den Trend. Die Deutschen sind eigentlich gerade durch mit den Grünen und er könnte es eben dann noch hinbekommen und das wäre ein riesiger Erfolg, von dem sich eher dann wiederum die Bundespartei fragen muss, okay, was können wir davon lernen? Wie kann er uns vielleicht künftig unterstützen, damit wir nach vorne kommen? Denn die Bundesspitze der Grünen ist, um es mal euphemistisch zu sagen, derzeit absolut blass und kommt kaum vor in den Diskussionen, kommt auch da unten dann kaum vor im Ländle und entsprechend eigentlich keine große Unterstützung, würde ich sagen.
Ja, kein Widerspruch. Wir haben ja auch den Blick schon ein bisschen weiter gerichtet aufs ganze Jahr und die diversen Landtagswahlen, die dann noch vor uns stehen. Ich rechne damit, dass die Grünen dieses Jahr, wenn die Wahlschlappen so kommen und wie gesagt, noch halte ich daran fest, es wird auch keinen Ministerpräsidenten Cem Özdemir geben, dann müssen die Grünen, glaube ich, nochmal über ihre Führung nachdenken. Das sind zwei sehr integre Personen, Herr Banaschak und Frau Brandner, aber sie wirken nicht. Und gerade im Vergleich natürlich zu diesem Popstar-ähnlichen Duo vorher mit Annalena Baerbock und Robert Habeck fallen die beiden da einfach stark ab. Und meine persönliche Einschätzung wäre, Ricarda Lang setzt auf eine zweite Chance. Sie wurde ja einmal von Habeck und Baerbock geopfert. Da haben wir uns alle gefragt, wieso muss die jetzt eigentlich gehen? Warum hat die das jetzt eigentlich zu verantworten, wo doch die zwei Galionsfiguren vorne sind? Und ich glaube, dass da noch was kommen wird im Laufe dieses Jahres, weil sie, Florian hat es ja beschrieben, sie haben ein sehr festes, stabiles Fundament, muss man sagen. Es gibt so, weiß ich nicht, 10-11%, die haben die Grünen immer. Da geht's auch nicht drunter. Das sind die Diehards, also die wirklich die Ultras, die grünen Ultras. Aber sie sind natürlich erfolgsverwöhnt und haben eher die 20 im Blick als die 10. Und deswegen glaube ich, da passiert noch was dieses Jahr.
Schauen wir auf die dritte Kraft in Baden-Württemberg, das ist die AfD, die liegt stabil bei 19-20%. Spitzenkandidat Markus Frohnmeier, der steht für eine radikale Rhetorik. Er ist Weidelsmann im Südwesten. Er will allerdings gar nicht in den Landtag, wenn er nicht Ministerpräsident wird. Und danach sieht es ja aktuell wirklich nicht aus. Dann nämlich würde er sein Bundestagsmandat behalten. Wieso machen denn noch so viele Wähler ihr Kreuz bei Frohnmeier?
Ja, das muss man sich tatsächlich fragen. Sie machen es vermutlich gar nicht bei Frohnmeier, würde ich sagen, sondern sie machen es bei der AfD, was wiederum auch schon bemerkenswert genug ist, denn in einem westdeutschen Flächenland 19% in Umfragen gerade so zu holen, das ist schon ein ziemlich starkes Stück. Meine Erklärung dafür wäre, dass gerade auch in Baden-Württemberg die Einschläge näher kommen, was die wirtschaftlichen, die konjunkturellen Ausschläge nach unten angeht. Also da sind viele Autozulieferer, Bosch baut im großen Stile Stellen ab. Und selbst wenn das jetzt quasi gar nicht sofort dann wirkt, sind einfach die Schlagzeilen dann doch so präsent. Und da gibt es viele Menschen, die in der Gegend dann dort arbeiten oder Freunde dort haben. Und dass deswegen dann die AfD so ein bisschen als der Ort der Verheißung dann gesehen wird, die werden es irgendwie anders machen. Insofern glaube ich tatsächlich nicht, dass das Frohnmeier ist. Ich würde sogar eher sagen, dass es ein Malus ist für ihn. Womöglich könnten die sogar noch mehr reißen, würden sie ebenso einen Spitzenkandidaten haben, der vor Ort dann auch wirken will später. Aber die Menschen wählen oder sagen gerade, dass sie wählen würden, dass sie ihr Kreuz machen würden bei der AfD aus Protestgründen weiterhin.
Genau, das ist das Kreuz bei der AfD ist nicht ein Kreuz für die AfD, ist es natürlich auch, aber ist es vor allem ein Kreuz gegen all die anderen. Und was mich tatsächlich erstaunt und auch ein bisschen bestürzt, ist der Umstand, dass die Leute auch in einem Land wie Baden-Württemberg, was ich jetzt nicht so als Protestland konnotiert habe, und ich komme aus der Gegend, ich kenne mich ein bisschen auch mit der Mentalität aus, was mich bestürzt ist, dass das eben auch dort offensichtlich der Fall ist und das Ganze vor dem Hintergrund, dass die AfD gerade eine wirklich fette Affäre der Vetternwirtschaft am Bein hat. Auch Herr Frohnmeier persönlich ist da involviert oder betroffen. Also dass die sich da wechselseitig ihre Familienangehörigen anstellen in den Büros. Und und die AfD sich in den letzten Monaten auch inhaltlich ziemlich stark verheddert hat. Ja, also zum ersten Mal wurde sie inhaltlich gestellt und da waren große Widersprüche. Bei Wehrpflicht hat sie für meine Begriffe großen Unsinn erzählt. Sie wusste plötzlich nicht mehr, stehen wir jetzt eigentlich näher bei Trump oder bei Putin. Also inhaltlich wurde da viel plötzlich offenbar, dass das alles nicht zusammenpasst. Allein es scheint 20-30% der Wählerinnen und Wähler in Deutschland egal zu sein. Und das finde ich tatsächlich bestürzend, ja, dass da nichts anbrennt.
Ja, bestürzend ist, glaube ich, echt das richtige Wort, ne? Und auch das Wort, was eigentlich die Gemütslage in den anderen Parteien beschreiben müsste. Weil wenn jetzt eben schon diese gerade inhaltlichen Punkte nicht mehr dieser Dissens, wenn gerade dieser innerliche Dissens auch gar nicht mehr beim Wähler verfängt, dann hat sich da wirklich eine sehr, sehr große Bevölkerungszahl als Protestwähler quasi inzwischen etabliert. Und da würde mir, wäre ich in entsprechend entscheidender Position in den anderen Parteien, Angst und Bange werden. Weil wie will man dem dann überhaupt noch begegnen, wenn nicht schon inhaltlich oder wenn diese Partei noch nicht einmal über solche fast schon Korruptionsfälle dann stolpert?
Wir haben ja den Punkt angesprochen, oder Christine, du hast ihn angesprochen, hier tritt ein Spitzenkandidat an, der schon vorher sagt, ich bleibe da aber nicht für den Fall, dass ich nicht Ministerpräsident wäre. Das ist eigentlich auch ein komplettes No-Go. Wir haben einen ähnlichen Fall gehabt, als Nancy Faeser, damals Bundesinnenministerin in Hessen war es, angetreten war und auch gesagt hat, nö, also ich komme nur, wenn ich Ministerpräsidentin werde. Und dann ist sie wieder gegangen, hat meiner Erinnerung nach dann auch das entsprechende Wahlergebnis bekommen. Dass auch das, ich meine, wir können jetzt das Wahlergebnis nicht vorwegnehmen, aber wir kennen die Umfragen, dass auch das sich nicht negativ auswirkt. Also ich hatte einige Jahre geglaubt, diese Partei ist ein Phänomen, ein vorübergehendes Phänomen, weil sie erstarkt ist im Zuge der Migrationspolitik von Angela Merkel. Sie war vorher bei 2-3% und dann stieg sie auf. Ich hätte immer gedacht, wenn das Thema Migration nicht mehr so im Zentrum steht und es tut es nicht mehr, dann wird sie auch wieder abschmelzen. Dem ist nicht so. Sie hat sich offensichtlich etabliert. Ja, also erstaunlich. Und dann muss man auch sagen, das ist auch eine Leistung, die man, ja, Alice Weidel und auch Tino Chrupalla, ja, für die man da Respekt zollen muss. Ungern, aber einfach, weil ich diese Partei sehr, sehr schwierig finde. Aber jetzt mal nüchtern betrachtet, haben die da wirklich was aufgebaut, was Stabiles aufgebaut, von dem ich gedacht hätte, es ist eigentlich ein vorübergehendes Phänomen.
Fraglich ist dabei dann halt, ob dieses Phänomen so bei diesen 19-20% in Baden-Württemberg oder auch darüber hinaus jetzt bei knappen Viertel, was ja auch schon sehr viel ist, 26%, so ein bisschen dann jetzt ausgereizt ist oder nicht. Ne? Was ist deine Meinung dazu? Glaubst du, da kommt noch was oder ist damals so das Potenzial dann auch ausgeschöpft?
Also ich würde sagen, im Südwesten ist bei 20, finde ich die 20% ja schon sehr, sehr hoch. Und da lege ich mir jetzt auch nochmal fest, wir werden es ja dann sehen oder hören, da wird nicht viel drüber gehen in Baden-Württemberg. Anders sieht es natürlich dann in den östlichen Bundesländern aus, die dann im Herbst wählen.
Aber zeichnen wir doch nochmal dieses größere Bild der AfD. Im Westen sind sie jetzt erstarkt, im Osten träumen sie davon zu regieren. Wenn wir uns Sachsen-Anhalt angucken, da liegen sie aktuell bei 39%. Problem aktuell für die AfD, niemand will mit ihnen koalieren. Aber wie lange kann die Brandmauer auf Landesebene denn da noch aufrecht gehalten werden?
Ja, schwierige Frage, die sich im Osten vor allem die CDU stellen muss. In Sachsen-Anhalt wird schon offen innerhalb der dortigen Landespartei darüber diskutiert, wie man damit umgehen kann, ob es etwa eine Tolerierung durch die AfD gäbe, wenn man eine Minderheitsregierung dann nur hinbekommt, beispielsweise mit der SPD oder auch noch einmal mit den Grünen, wie auch immer. Also, dass man versucht, da irgendwas hinzubekommen, was dann zumindest von der AfD dann toleriert wird. Die CDU muss sich aber eben auch an der Stelle fragen, ob nicht die Brandmauer zur Linken rüber noch zeitgemäß ist heutzutage, vor allem im Osten auf Landesebene. Denn das ist am Ende die einzige Koalitionsoption, mit der es potenziell halt noch gegen die AfD überhaupt so etwas wie eine Mehrheit geben kann. Und das wird sehr, sehr große Diskussionen dann, glaube ich, noch auslösen. Viel größer, als die Partei es jetzt gerade auch vielleicht vermuten mag.
Mit diesem Begriff der Brandmauer hat sich die Union, hat sich die CDU keinen Gefallen getan, denn eine Mauer ist ein Defensivbauwerk. Eine Mauer ist ein Bauwerk, das von Angst kündet. Deswegen waren sie nie gut beraten, das so zu nennen. Friedrich Merz vermeidet diesen Begriff inzwischen auch. Und jetzt schauen wir uns doch mal ganz realistisch die Lage an. Sachsen-Anhalt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder alle werfen alles zusammen, was sie an Stimmen bekommen haben und machen dann irgendeine Kunterbund-Koalition, die vielleicht sogar die in der Minderheit ist. Ja. Oder man sagt, okay, jetzt ist hier jemand mit weitem Abstand Wahlsieger geworden. Das ist die AfD und ihr Spitzenkandidat. Koalieren kommt überhaupt nicht in Frage. Aber nun regiert mal schön und wir sagen auch nicht per se zu allem Nein, was ihr möchtet. Wir werden punktuell dann vielleicht auch zustimmen. Ich glaube, das wäre der bessere Weg, weil sich in der Geschichte der Bundesrepublik erwiesen hat, in dem Moment, wo solche Parteien, die Republikaner in Baden-Württemberg waren so ein Beispiel, wenn solche Parteien in Verantwortung kommen, dann werden sie auch möglicherweise entzaubert. Und das halte ich für die bessere Vorgehensweise, auch wenn das natürlich einen Aufschrei geben wird in Deutschland. Ja.
Letzte Frage. Wir haben schon gesagt, die Wahl in Baden-Württemberg ist der Auftakt zum Superwahljahr 2026. Welche Signalwirkung geht denn von dieser ersten Wahl aus?
Also die Premiere ist immer am interessantesten. Selbst wenn dann noch vier weitere Wahlen folgen, wird natürlich auf die erste besonders geschaut. Und wir haben tatsächlich ja die Situation fast ein bisschen wie in den USA, dass wir so eine Art Midterms jetzt haben, Zwischenwahlen nach einem guten Jahr oder nach einem Jahr Regierung von Friedrich Merz. Und deswegen wird das schon eine große Signalwirkung haben oder relativ starke Signalwirkung haben. Aber machen wir uns zugleich auch nichts vor. Die Zeitläufe sind so krass. Und es ist so viel los auf der Welt, dass schon in der Woche danach wahrscheinlich viele andere Themen die Baden-Württemberg-Wahl wieder überlagern. Trotzdem, ein Trend wird hier für dieses Wahljahr auf jeden Fall gesetzt werden.
Ja, da gehe ich mit. Und gerade weil dann ja auch kurz darauf die nächste folgt mit Rheinland-Pfalz, wird man spätestens danach zumindest eine sehr, sehr gute Einschätzung haben können, wie dann auch die Parteien daraus dann ihre Schlüsse ziehen. Alles ist möglich. Sowohl, dass die CDU am Ende mit 10 Ministerpräsidenten dasteht, das erzählen die uns jetzt ja gerade die ganze Zeit und sagen, wow, das wird quasi, wenn wir die Wahl in Baden-Württemberg und in Mainz gewinnen, dann auch entsprechend unser Jahr werden. Es kann aber auch sein, dass es überhaupt nicht ihr Jahr wird. Und entsprechend sind dann auch die Dynamiken danach. Sollte die SPD dann beispielsweise in Mainz reüssieren, dann gehen die wieder mit etwas breiteren Schultern vielleicht auch in die Verhandlungen um Reformen im Bund. Wenn die CDU dann wiederum beide bekäme, dann müsste sich die SPD fragen, okay, machen wir jetzt was ganz anderes, gehen wir vielleicht noch linkere Ecke dann und versuchen damit dann noch mehr unsere alten Wähler anzusprechen oder gehen wir mehr auf die CDU zu. Also das werden dann schon Kursentscheidungen sein, die dann anstehen nach diesen ersten beiden Wahlen, aber auch im Herbst. Und insofern bleibt es total spannend, dieses Superwahljahr 2026. Das wird ja schon die Richtung dann vorgeben, wie es weitergeht, auch mit der Koalition hier in Berlin.
Ihr beiden werdet die Entwicklungen auf alle Fälle weiter verfolgen. Für unsere User zu lesen bei T-Online. Vielen Dank, ihr beide, dass ihr hier wart. Einmal Christoph Schwendicke, unser Politikchef. Christoph, ganz herzlichen Dank.
Ja, mit Vergnügen.
Und Florian, dir auch ganz, ganz lieben Dank.
Sehr gerne.
Und wir sind natürlich gespannt, wer die Wette gewinnt. Liebe Zuhörer, da werden wir Sie natürlich dann auch auf dem Laufenden halten und werden auch das Bild vom Essen dann natürlich teilen. Ich bedanke mich auch einmal ganz herzlich bei Axel Krüger für die Produktion dieses Podcastes. Ja, und jetzt, liebe Hörer, wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende, hoffentlich mit viel Sonne und viel Entspannung. Machen Sie es gut.